Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen oder guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier sind wie allzeit bereit, wie immer, Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin und die Vernunft.
Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dankeschön für die Begrüßung, Liane, Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin und die Vernunft, die Intuition in diesem Podcast.
Ja, danke. Manchmal frage ich mich, ob die Leute uns dann irgendwann verwechseln, weil sie denken, jeder stellt sich selber vor. Dabei stellen wir uns ja einander vor. Mir gerade so durch den Kopf gegangen, ganz intuitiv.
Spätestens, wenn sie unsere Stimmen hören, werden sie uns auseinanderhalten können.
Das stimmt. Die sind schon sehr unterschiedlich. Was ja auch gut so ist. Individualitätsmerkmal. Wir haben heute ein schönes Thema und du wolltest mich was dazu fragen.
Ja, ich könnte dich fragen, es gibt Krankheitsbilder, die fangen oft an den Füßen an. Und die beiden, die wir heute besprechen, die sind ganz häufig an den Füßen vertreten. Also natürlich auch an anderen Orten, aber dort kommen sie sehr häufig vor.
Naja, also mir fällt immer natürlich als erstes Ulkus ein, weil das mehrere Formen hat, nämlich Venusum und so weiter. Aber das machen wir bestimmt wann anders, auch examensrelevant. Oder diabetische Fußsyndrom könnte man jetzt auch nennen.
Das wird es aber, glaube ich, nicht, weil da haben wir schon ein bisschen in den Wunden drüber gesprochen. Jetzt geht es um was anderes.
Naja, dann bleibt ja nur noch was übrig, nämlich die PAVK. Auch hochgradig extrem relevant für die Abschlussprüfung.
Ganz genau. Und die Thrombose auch nicht zu unterschätzen.
Ja, und dann auch hier bestimmt reden wir auf über die Kompressionstherapie.
Die ja ein Teil der Therapie ist, aber eben nur für ein Krankheitsbild.
Von den beiden, genau. Die
Ganz
Spannung,
genau.
Die Spannung ja, steigt.
Genau, warum haben wir uns heute ausgesucht, darüber zu sprechen? Es waren erstens Wünsche, also vermehrte Wünsche, aber es ist auch eine sehr große Fehlerquelle zum Thema Pflegefehler und Behandlungsfehler. Und hier müssen wir, glaube ich, einfach nur noch mal klarstellen, was ist was, was macht man bei welchem Krankheitsbild, um diese Fehler eventuell eben auch zu vermeiden.
Absolut. Man müsste die beiden auseinanderhalten. Wir können ja einfach auch mal reinstarten, so mit den Definitionen zu den Krankheitsbildern, oder?
Ja, wenn du die parat hast, bitte. Ich bin ja nicht so der Definitionskenner.
Naja, man muss sie auch nicht auswendig lernen, aber um sie grob einzuordnen, die Krankheitsbilder, ist so eine Definition natürlich nie so schlecht. Bei einer Thrombose reden wir im Innenraum eines Gefäßes, kann venös oder arteriell sein, eine Thrombose. Und das ist ein Blutgerinnsel, ein Thrombus, der verengt dann oder verschließt sogar komplett das Gefäß. Kann man sich vorstellen wie so ein Staudamm, der dann entweder teilgeschlossen oder komplett geschlossen ist und kein Blut mehr im Gefäß lang fließen könnte. Die häufigsten sind natürlich die venösen Thrombosen, und zwar hier die Becken- und tiefen Beinvenenthrombosen, auch abgekürzt TVT. Ein hohes Risiko nach Operationen und Immobilität, dass man in den Beinen eine venöse Thrombose bildet. Und seltener gibt es dann auch welchen Arm- oder Schulterbereich. Hohes Risiko nach Operationen aus verschiedenen Gründen, weil man ins Gewebe oder kleine Gefäße zerschneidet und halt auch Fett aus dem Knochenmark und so weiter in die Blutbahn gerät. Und wenn man dann älter ist, ist vielleicht die Gefäße auch schon nicht mehr so schön faltig, sage ich dann immer dazu. Also schon nicht mehr so elastisch und vielleicht auch schon eine Arteriosklerose, also dass schon Ablagerungen drin sind durch unser Essverhalten. Und dann kann dann natürlich an so einer Ablagerung auch leichter was hängen bleiben. Und da unterrichten wir mal die Virchow-Trias, oder?
Also bei der Thrombose auf jeden Fall. Bei der PAVK sind es ja ein paar andere Risikofaktoren. Das darf man ja nicht durcheinander bringen. Genau, die Arteriosklerose, die gibt es ja an den Venen nicht. Sonst würde sie ja nicht Arteriosklerose heißen. Das ist immer schon ganz wichtig. Und bei den Venen ist es ja ganz oft so, dass die Venenklappen eben nicht mehr intakt sind und die Venen sozusagen ausleiern. Und bei der Arteriosklerose ist es eben so, dass das Gefäß porös wird bei den Arterien. Genau. Ja, und dann gibt es ja unterschiedliche Risikofaktoren. Also auch die PAVK und die Thrombose ähneln sich bei den Risikofaktoren ein bisschen, aber unterscheiden sich denn da dennoch? Außer du möchtest jetzt nochmal darauf hinaus, was die Virchow'schen Trias sind.
Ja, na, das ist schon immer prüfungsrelevant. Wenn wir über Thrombose reden, wird auch oft nach der Wirschowschen Trias, oh Gott, heute, wir wollen.
Aber heute eigentlich
Thrombose.
nicht mehr, oder? Also nach dieser Wirschowschen Trias wird eigentlich nicht mehr gefragt, weil wir sind ja weg vom anatomischen, pathologischen Prozessabfragen.
Echt? Also bei uns, also ich habe das schon öfters auch in Klausuren gehabt.
Jetzt in der generalistischen Ausbildung?
Also ich weiß jetzt nicht, ob es in den Examensprüfungen mit drin war, aber in den Klausuren ist alle Fälle mit drin und wird auch mit unterrichtet.
Ja, natürlich gehört es zum Unterricht. Die Frage ist, ist es immer noch prüfungsrelevant?
Naja, Physiologie kann schon mit drankommen. Also jetzt keine anatomischen Beschriftungen mehr, aber der physiologische Zusammenhang ist ja schon auch durchaus wichtig. Man kann ja die Prophylaxe auch danach sortieren, ob es auf welchen der Triasse das anspielt, welche Prophylaxe. Ob es eher die erhöhte Gerinnungsneigung ist, dann wären es ja eh immer nur Medikamente, die ein Arzt anordnet, oder ob es eher quasi auf den Kreislauf die Thromboseprophylaxe anspielt, also dass der Kreislauffluss vorhanden ist, dann werdet ja Bewegungsübungen oder Bettfahrrad fahren und ob es eher auf die Flüssigkeit anspielt und so. Und je nachdem kann man dann ja schon gucken, welche Prophylaxe wirkt denn in welchem Triasbereich, dass man den Zusammenhang versteht.
Okay.
Dann denke ich, wart erstmal das von der Sache her, weil den Rest können wir ja nachher noch machen. Da gibt es ja auch schöne Assessment-Instrumente, um Thromboserisiko zu erkennen. Und es gibt auch Leitlinien entsprechend. Und man kann ja auch sonst noch sagen, dass die Diagnostik vielleicht noch, dass man da auch immer guckt nach bestimmten Anzeichen, nach dem Meyer-Anzeichen, zum Beispiel mit dem Druckschmerz im Unterschenkel und Druckschmerz in der Fußsohle und dass man immer eine Sonografie macht. Ansonsten sind die Therapien schon sehr unterschiedlich zwischen beiden Krankheitsbildern, weil der das Relevanteste, glaube ich, ist. Da hast du ja auch drauf angespielt, dass man das immer nicht so durcheinander mischen oder verwechseln darf.
Meinst du, es wäre vielleicht auch nochmal sinnvoll, wenn wir nochmal die Risikofaktoren und die Symptome besprechen? Oder möchten, sollen wir das vielleicht anhand der Fallbeispiele machen, die ich vorbereitet habe?
Ja, wir können auch gerne erstmal noch überhaupt sagen, was PAVK ist. Und dann könntest du gerne nochmal die Risikofaktoren machen. Dann gehen wir in die Krankheitsbilder bzw. in die Fallbeispiele. Wir haben ja auch wieder ein wunderschönes Bild dabei. PAVK ist ja eine Abkürzung, können viele Laien vielleicht nicht mit anfangen. Periphere arterielle Verschlusskrankheit, das heißt, es handelt sich um Arterien, auch vorwiegend in den Extremitäten, also in den Beinen, vorwiegend selten, dass es irgendwie in den Extremitäten der Arme ist, eher in den Beinen und fängt halt auch an mit einer Einengung der Aorta. Dann gibt es verschiedene Stadien. Man nennt es auch die Schaufensterkrankheit, weil man die Stadien auch so ein bisschen danach, wie weit man noch laufen kann, ohne Schmerzen. Und das ist ja dann auch das, wo quasi dann auch die Getrinen und so noch ansetzt, dass man die Leute im ersten und zweiten Stadium noch hält, dass sie nicht plötzlich sehr immobil werden, weil sie sehr dolle Schmerzen durch das Krankheitsbild haben. Und hier, wie gesagt, unterscheiden sich ja auch die Therapie von den beiden Krankheitsbildern. Wollen wir die Stadien noch nennen? Die könnten auch oder waren auch schon mal examensrelevant. Stadium 1 ist in Ruhe, also sie ist kompensiert. Man hat nur einen Ruheschmerz und hat auch vielleicht noch so Umgehungskreisläufe, die sich arteriell gebildet haben. Und man hat dann ein Stadium 2a mit einer schmerzfreien Gehstrecke von länger als 200 Meter. Da sind wir wieder bei diesem Schaufenster. Man kann noch von Schaufenster zu Schaufenster laufen. Und 2b ist dann schmerzfreie Gehstrecke unter 200 Metern. Und bei Stadium 3 haben wir einen Ruheschmerz. Also man kann dann gar nicht mehr bummeln gehen. Und dann haben wir noch ein Stadium 4 Ruheschmerz bis hin zur Nekrose am Unterschenkel oder auch Gefahr der Sepsis. Also die haben ja eh auch ein hohes Dekubitusrisiko durch diese Durchblutungsstörung. Das sind so die Stadien.
Sehr schön, wunderbar. Na dann würde ich vielleicht vorschlagen, wir gehen mal in die Fallbeispiele, weil anhand deren Symptomatik und deren Leben und so kann man vielleicht auch ganz gut die Therapie oder die Probleme ein bisschen beschreiben.
Okay.
Und ich habe zwei kleine Fotos mitgebracht und zwei kleine Geschichten. Möchtest du vielleicht wie immer die Fotos zuerst einmal darstellen?
Oh ja, das finde ich immer total toll. So wieder wunderbar gemacht und designt. Ich glaube, wir fangen mit Maria an, korrekt?
Das ist egal, ja, aber du kannst mit ihr anfangen.
Oder soll ich beide Bilder zusammen beschreiben?
Ja, dann beschreib Maria zuerst.
Okay, Maria ist 67, hast du ja schon schön da zugeschrieben. Finde eine wunderschöne Frau, weil sie so auch so bummeln in der Stadt ist, glaube ich, und sehr bunt angezogen ist. Also ich mag diesen, der Klamottenstil steht ihr total, sieht sehr frühlingshaft aus, sieht auf alle Fälle warm aus, weil sie ärmelfrei anhat, aber sie sieht ein bisschen schmerzgeplagt aus, trägt eine Brille, große weiße Ohrringe und eine große weiße Halskette und einen Sommerhut. Also muss auf alle Fälle Sommer sein. Genau.
Okay, sehr schön. Dann würde ich dir einfach mal die Geschichte von der Maria erzählen. Maria Wagenknecht, 67, wie du schon gesagt hast, führt ein aktives und gesundes Leben, bis sie eines Tages begann, Schmerzen und ein schweres Gefühl in ihrem rechten Bein zu verspüren. Anfang dachte sie, es sei lediglich eine vorübergehende Erscheinung, aber die Beschwerden verschlimmerten sich mit der Zeit und behinderten ihre Mobilität. Die Schmerzen traten vor allem beim Gehen auf und wurden aber besser, wenn sie eine Pause einlegte. Zudem bemerkte sie, dass ihr rechtes Bein im Vergleich zum linken Bein auch kälter war und die Haut eine blasse Farbe aufwies. Als die Symptome nicht verschwanden, suchte Frau Wagenknecht schließlich ihren Hausarzt auf.
Ja, Schaufenster. Doch, dann passte es, dass sie vielleicht auf dem Bild von Schaufenster zu Schaufenster noch probiert hat zu laufen. Mir steht nicht, wie viele Meter sie noch schmerzfrei gehen kann. Aber nur das vor allem beim Gehen, das heißt ja nicht, dass man jetzt genau weiß, wie viele Meter da waren, deutet sehr viel auf PAVK hin und weniger auf Thrombose, würde ich jetzt denken.
Ja, mir geben vor allem die anderen beiden Symptomatiken den Hinweis darauf, weil sie halt super typisch sind für eine PAVK und nicht für die Thrombose.
Ja, das kältere Bein und die blassere Farbe, genau.
Genau.
Die arterielle Verschluss. Ja, dann wollen wir gleich weitermachen mit Jasmin und dann...
Ja, genau. Stell mal Jasmin vor.
Jasmin ist 10 Jahre jünger, so zumindest, sagte durch das Bild. Sieht noch sehr jung aus, finde ich. Aber das ist ja immer, wenn man fast 40 ist, findet man so eine Frau noch jung. Wunderschöne braune lange Haare, so leicht gräulich, so ein bisschen was schimmert so dazwischen, aber ganz, ganz wenig. Süße Augenfalten, so, weil sie auch sehr schön lächelt mit schönen weißen Zähnen. Hat interessante Ohrringe drin, finde ich. So, die sind quadratisch praktisch gut, sehr eng am Ohr liegend und halt so ein Viereck Silber. Aber die sehen sehr gut aus und trägt ein senfgelbenes T-Shirt, auch draußen im Grünen. Scheint keine Schmerzen zu haben, weil sie wirklich wunderschön lächelt und ist offensichtlich auch im Sommer in der Natur unterwegs. Das wäre Jasmin.
Genau, das ist erstmal Jasmin. Und dann erzähle ich dir was zu ihrer Geschichte. Also, wie du ja schon sagtest, ist die Jasmin auch ein wenig jünger, 57 Jahre alt. Und sie ist eine Grundschullehrerin und relativ aktiv. Sie ist auch engagierte Sportlerin, passionierte Wanderin und genießt es in ihrer Freizeit, die Natur zu erkunden. Und eines Tages aber verändert sich das ein bisschen dramatisch, denn so ein kalter Wintermorgen, als Jasmin von einem anstrengenden Wanderausflug zurückkam, bemerkte sie unangenehmes Ziehen und eine Schwellung in ihrem rechten Bein, die sie noch nie zuvor gespürt hatte. Da sie nach den anstrengenden Wanderungen sich oft etwas müde fühlte, schob sie die Symptome auch erstmal auf die Erschöpfung und Überanstrengung des Ausflugs. Die nächsten Tage vergingen und die Schwellung in ihrem Bein verschwand nicht. Jasmin beschloss, einen Arzt aufzusuchen, um das Problem abklären zu lassen.
Ja, na, das schreit ja nach Thrombose. Die Schwellung, gut, da könnte man auch denken, so um Frau vielleicht nach den Wechseljahren, dass die Beine auch mal anschwellen, wenn die wie Wehen ja vielleicht auch schwächer werden und der auch warm ist und so, dass man durch die Wanderung, aber es ist halt untypisch, dass nur ein Bein dann ist. Wenn man durch Hitze oder so Beine anschwellt, dann müssen es ja beide Beine sein und Schmerzen, wenn das klang noch nicht so, als ob es sehr dolle Schmerzen ist, ja eher so ein Ziehen und Pieken. Also spricht das auch nicht für Muskelkater. Sondern
kommst du jetzt auf die Wechseljahre?
Na, 57 könnte schon in den Wechseljahren sein.
Okay.
Oder? Dachte jetzt vom Alter.
Ja, okay.
Kann man auch früher haben, wenn man nicht so starke Venen hat, sondern auch eher Krampfadern, / Varizen, dass man dann durchaus auch im Sommer mit geschwollenen Beinen zu tun hat, wenn der venöse Rückfluss nicht so ist. Ist ja manchmal auch eine Vorerkrankung, die ja ein Risikofaktor ist für eine Thrombose. Da wären wir auch bei dem, was du noch sagen wolltest, oder? Du wolltest ja uns noch die Risikofaktoren nennen.
Genau, die Risikofaktoren. Womit fange ich an? Wir können ja mit der Thrombose mal anfangen. Die Risikofaktoren Risikofaktoren sind das weibliche Geschlecht. Das ist sehr ungünstig. Das weibliche Geschlecht dabei auf unterschiedlichsten Ursachen. Und zwar, weil wir zum einen ein anderes Bindegewebe als Männer haben. Das heißt, unser Bindegewebe ist oft schwächer. Damit haben Gefäße eh schon mal schlechter etwas Halt bei uns im Körper, sofern wir nicht super sportlich trainiert sind. Die zweite weibliche Geschlechtsvariante, die uns negativ beeinflusst, ist unser kontinuierlicher Hormonwechsel, den wir monatlich haben oder gegebenenfalls eben dann auch durch unterschiedliche Bereiche wie Klimakterium oder die Menarche oder eben das Nehmen von Östrogen oder anderen Hormonen oder Substituieren von zum Beispiel der Pille oder auch einer Spirale, die aber mit Hormonen betrieben ist, in Anführungsstrichen. Und das dritte weibliche Geschlechtsrisikofaktoren ist die Schwangerschaft bzw. der Zustand nach Schwangerschaft. Das sind so die weiblichen Risikofaktoren, die wir mitbringen. Natürlich gibt es auch noch losgelöst von unserem Geschlecht Risikofaktoren, das vereint jetzt zum Beispiel Thrombose und PAVK, das Rauchen. Das kann bei beiden ein super Risikofaktor sein. Auch die schlechte Ernährung, Adipositas und Bewegungsmangel, da vereinen sich beide wieder ein bisschen. Genau. Fällt dir dann noch ein Risikofaktor speziell zu PAVK ein?
Zu PAVK nicht. Also wir haben bei Thrombose ja noch gesagt, Operationen so. Und bei PAVK ein Risikofaktor sind, kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Alles, was so koronare Herzkrankheit, Arteriosklerose, so, weil der die Arterien betrifft, also Herzkrankheiten so sind Risikofaktoren.
Ja, oder arterielle Erkrankungen, genau, richtig. Ansonsten könnte man auch noch überlegen, ob es Bluterkrankungen gibt, also Blutzusammensetzungserkrankungen, auch die hätten vielleicht einen erhöhten Risikofaktor. Genau, aber wir haben was die beiden vereint und wir haben etwas, was die beiden klar separat ein bisschen trennt voneinander und was beide Krankheitsbilder ganz klar voneinander trennt, sind die Symptome und die muss man richtig deuten können.
Ja, und die PAVK ist ja auch geschlechtsunabhängig und eher höheres Alter über 70.
Genau, richtig.
Ja, Symptome.
Genau, die Symptomatiken, also ich habe das ja auch relativ häufig unterrichtet und ich habe immer gesagt, bei der PAVK, da stirbt das Bein ja auch ab, also es hat eine Ischämie, es wird nicht durchblutet, es ist kalt, es wird blau, also wie ein totes Bein. Und dann habe ich den immer so als Brücke genannt. Man könnte es auch so ein bisschen als Zombie-Symptomatik benennen.
Oh Gott. Ja, okay.
Also kein Puls im Bein zum Beispiel ist ein ganz typisches Zeichen oder ein schlechter Puls und ein Zombie hat keinen Puls. Ein Zombie ist blass, ein Zombie ist lila. Das passt auch zum Bein des PAVKs. Und ja, das Bein kann sterben und der Zombie ist schon tot. Also so habe ich das immer versucht, ein bisschen auseinander zu klamüsern für die. Wenn es also Symptome gibt wie es lebt bald nicht mehr, dann kann es keine Thrombose sein.
Ja, und meistens kommt es dann halt zu Wunden. Und das ist ja dann auch der Grund, warum dann erst Menschen zum Arzt gehen, weil sie eine nicht heilende Wunde haben, oft.
Genau, richtig, ja. Und bei der Thrombose haben wir genau die entgegengesetzten Symptomatiken. Da haben wir das volle Leben, nämlich Tumor, Dolor, Functiola ESA und den Rubor. Also alles, was es gibt sozusagen und den Dolor natürlich auch nicht. Also alle Entzündungszeichen klopfen da sozusagen einmal an und zeigen sozusagen ein komplett entzündetes Bein beziehungsweise eine komplett entzündete Stelle. Weil das Erste, was da ist, sind erstmal so Inflammationszeichen. Das heißt, das Bein, das lebt, das macht aufmerksam. Ne? Und dann kann es auch schon keine PAVK mehr sein.
Magst du für die Laien die vielen Fachbegriffe nochmal übersetzen?
Ja, na, Dolor kennt man bestimmt von Dolormin. Das ist ein Schmerzmittel. Rubor, wie der Rubin, ist die Farbe rot, das rötliche. Halor ist die Wärme. Functiola ESA ist die Funktionseinschränkung. Und Tumor ist nicht wie angenommen der Krebs, sondern einfach nur die Schwellung.
Boah, sehr schön. Fast schon mit einer Eselsbrücke. Wunderbar. Ja, Therapie bei den beiden ist ja auch sehr unterschiedlich, oder?
Ganz genau.
Wollen wir das einordnen nachher in den Kompetenzbereich?
Wäre vielleicht am sinnvollsten, oder?
Ich glaube auch. Deswegen habe ich gerade noch mal überlegt. Ja, dann fangen wir doch mal an mit der Analyse, oder?
Gerne.
Kompetenzbereich 1, Pflege planen und evaluieren. Da haben wir ja nun auch echt viele Informationen. Wir haben hier sehen in beiden Krankheitsbildern oder bei beiden Patientinnen unterschiedliche Symptome und haben anhand der Symptome ja schon auch vermutet, welche Krankheitsbild es ist. Haben also die Informationen vielleicht, um auch so eine Vermutung zu haben. Und das sollte man als Pflegefachkraft auch irgendwie beide Krankheitsbilder im Blick haben und die Symptome kennen, um dann halt auch einen Arzt informieren zu können. In der Informationssammlung fehlt mir jetzt erstmal noch nicht so viel, außer vielleicht bei dem ersten Fallbeispiel, wie weit sie laufen kann, schmerzfrei.
Würde mir ja, also als erstes Pflegephänomen würde mir zum Beispiel Schmerz einfallen für beide. Absolut. Beide Schmerzen und eine Bewegungseinschränkung beim Laufen. Und mir fehlt genau einmal die Gehstrecke, wie weit kann sie denn noch laufen? Das wissen wir nämlich nicht. Und bei der anderen, bei der Jasmin, da würde ich nämlich gerne wissen, ob sie Ovulationshemmer nimmt, also die Pille und oder Ovulationspräparate oder andere Hormone zu sich nimmt, weil das ist so typisch in dem Alter, wenn gerade der Hormonumschwung ansteht oder sie vielleicht sogar auch noch verhütet, dass da vielleicht irgendwie die Ursache begraben sein könnte. Also das wäre schon mal interessant zu wissen. Ja, und ansonsten würde mir erstmal Schmerz einfallen und Mobilitätseinschränkung.
Beides sehr schöne Pflegediagnosen. Es gibt auch eine richtige Pflegediagnose, die heißt Durchblutungsstörung beieinander. Und dann ist ja fraglich, ob hier Herzvorerkrankungen sind. Man könnte auch gucken, ob die Herzleistung vermindert ist. Das ist auch eine Pflegediagnose beieinander. Sturzgefahr, also wäre ein potenzielles Problem vielleicht durch die Immobilität. Genau. Und dann kommt es darauf an, wie immobil sie sind. Sie sind ja auf alle Fälle beide beim Gehen immobil. Und dann fallen mir halt noch so verschiedene, die eher so auf Emotionen und Wissenmanagement abzielen, also Bewältigungsform, wie ist die, ist da eine Bereitschaft zur Verbesserung, können die ihren Zustand einschätzen, haben sie ein Wissensdefizit, wie ist ihr Gefühl mit der Erkrankung und dem Umgang mit der Erkrankung, also gibt es da jetzt schon Ängste oder Hoffnungslosigkeiten oder erstmal noch keine Verzweiflung, also wie ist da so die Gefühlslage, da muss man ja auch immer gucken. Deswegen hatten wir auch schon mal eine Folge nur zur Angst. Macht ja auch Angst, wenn man so eine Erkrankung hat.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also die größte Angst bei einer PAVK ist ja wirklich die Amputation, wo bei beiden, beziehungsweise gerade bei Marie, dass jetzt Maria noch gar nicht im Vordergrund steht, aber das ist schon so eine große Angst, wenn man das als fortgeschrittene Erkrankung hat. Und bei der Thrombose ist halt sind halt Komplikationsgefahren sehr groß. Ne? Also die Risiken, wenn das Krankheitsbild nicht gut erkannt wird und nicht sofort behandelt wird, dann sind die Risiken, können die halt auch tödlich sein. Und das ist wichtig zu wissen, beziehungsweise wichtig anzugehen. Ja, genau. Und deshalb muss man kommunizieren. Und sie kommunizieren ja, indem sie uns in dem Fallbeispiel mitteilen, was ihnen fehlt, aber immer noch zu wenig sozusagen. Also die Maria, die will ja jetzt endlich mal zum Arzt gehen. Aber die Jasmin, die hat das noch gar nicht auf dem Schirm, dass da was ist. Also da muss unbedingt irgendwie jetzt jemand drauf aufmerksam werden und sie drauf aufmerksam machen oder die Symptome verschlimmern sich, dass sie endlich dann zum Arzt geht, ne?
Ja, hoffentlich nicht, weil so eine Thrombose, wenn dann da die Gefahr ist, dass die ausschwemmt und woanders hinwandert, haben wir nachher eine Notfallsituation. Also sollte man da schon auf alle Fälle zum Arzt gehen, das stimmt. Du bist schon im Kommunikationsbereich, im Kompetenzbereich.
Genau. Ich bin in den Kommunikationsbereich rübergegangen. Richtig, Kommunikationsbereich. Ja, und da ist ganz klar, die Anamnese spielt da eine Rolle. Wir müssen fragen, fragen, fragen. Wir müssen da jetzt mal wirklich ins Patientengespräch gehen. Ne? Sonst kriegen wir nämlich keine Infos bei den beiden raus.
Auch Eisbergmodell sekieren ins Spiel. Also, dass man ja auch nicht weiß, was da so unterm Berg alles für Risikofaktoren, Vorerkrankungen oder Wissen vorhanden ist oder Ängste vorhanden sind. Kann ja auch einen Grund haben, warum sie nicht zum Arzt geht. Vielleicht hat sie schlechte Vorfahren oder dann zu spät zum Arzt geht. Und dann wäre ja ganz viel Beratungsinhalte zu den Erkrankungen, zur Prophylaxe, zur Lebensgestaltung, dass man vielleicht auch Risikofaktoren ausschaltet, wie Rauchen, die Pille, Hormone und so weiter, sodass wir viele Beratungsinhalte haben, die wir hier auch echt machen können, auch zur Mobilisation und Mobilisationsförderung, Prophylaxe.
Genau, und du hast ja auch gesagt, es gibt so ein Assessment, das man nutzen kann. Und das ist dann auch immer ein guter Leitfaden für so ein Gespräch, ne? Nämlich das Assessment sozusagen abarbeiten. Und es gibt ja für die PAVK und für die Thrombose eins.
Ja, die hätte ich sonst auch bei Pflegewissenschaft genannt, aber ich kann sie jetzt ja auch hier mal nennen. In der Pflege sind halt national verschiedene. Es gibt eine Skala nach Kumpel 1995 erfunden. Dann gibt es eine, die nach vor Wein 1997 bekannt wurde und international zusätzlich die DVT Risk Assessment Skala nach AUTA. Die ist so international im englischsprachigen Raum sehr gängig. Die ist 2002 rausgekommen, um halt auch die pflegerische Beobachtung, Befragung da zu helfen hinsichtlich des Thromboserisikos. Fallen dir noch andere ein zur Thrombose?
Nee, ich glaube, dieses Assessment, diese Stadien, die du vorhin meintest, das ist eigentlich auch ein Assessment, aber das ist für ein ärztliches Assessment. Nee, sonst fallen mir tatsächlich auch keine ein.
Du meinst die Meyer-Zeichen, Druckschmerzen mit Kompression im Unterschenkel oder die Pyra-Zeichen, Druckschmerzen der Fußsohle?
Nee, diese Gehstreckenlänge, das ist auch so ein
Assessment. Ach so, die Gehstreckenlänge, das ist ja bei PAVK, genau.
Richtig, ja genau, aber die würden ja im wissenschaftlichen Teil nachher kommen, da hast du vollkommen recht, ne? Aber einfach mal, um euch zu sagen, so ein Assessment könnt ihr halt auch super als Kommunikationsstütze nehmen, um die Fragen abzuarbeiten, wenn ihr nicht unbedingt jetzt schon super firm darin seid, wie mache ich denn so ein Erstgespräch? Naja, dabei kann euch eben so ein Assessment halt helfen. Ne? Da könnt ihr nachschauen, was frage ich denn am besten.
Nächster Kompetenzbereich, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Und da haben wir natürlich verschiedene Berufsgruppen, aber wir haben ja auch angekündigt, wir wollten hier jetzt an der Stelle auch die Therapie vielleicht noch einbringen.
Genau, wollen wir aber trotzdem erstmal die Berufsgruppen nennen, weil die sind ja vielleicht schneller abgearbeitet, in Anführungsstrichen, weil bei beiden wäre tatsächlich, ob man glaubt oder nicht, nee, stimmt nicht ganz, bei der Jasmin wäre die Gynäkologin tatsächlich ein wesentlicher Faktor, weil eigentlich müsste eine Gynäkologin immer mit daran denken, beziehungsweise immer mit daran arbeiten, ob ein Thromboserisiko besteht oder nicht. Ist das denn, mal jetzt frage ich mal dich, ist das denn bei dir der Fall? Guckt da deine Gynäkologin nach?
Boah, ich glaube nicht so wirklich. Also, dass die mich jemals gefragt hat, ob ich rauche, ne, bisher nicht.
Okay.
Müsste man eigentlich, ja. Also MedizinerInnen grundsätzlich, wir haben ja hier auch Kardiologen oder Gefäßchirurgen oder
Phlebologen.
Genau, danke. Die dann Spezialisten sind. Ansonsten sehe ich hier Therapiegruppen, also Physiotherapie, also wegen der Mobilität und Mobilitätsförderung. Und Hilfsmittel, wenn dann eine Kompressionstherapie angedacht ist, was ja nur bei eins der beiden Krankheitsbilder überhaupt geht. Aber grundsätzlich halt auch Hilfsmittelberatung, Sanitätshäuser, Provider für vielleicht Rollator, je nachdem.
Ja, oder auch Medikament, was vielleicht verabreicht werden muss. Ne?
Wundmanagement, wenn schon
ApothekerInnen, ja. Genau, dann kommen wir mal in den Therapiebereich. Kommen wir mal zum Kompressionsbereich. Also Kompressionstherapie kann man nur bei einem Krankheitsbild durchführen. Und das ergibt sich aus der Physiologie und Pathologie heraus. Das, was Liane ja vorhin meinte, was wichtig zu wissen ist, damit man abarbeiten oder verstehen kann, was man denn da tut. Und jetzt müsste man ja logisch versuchen zu erklären, warum, wieso, weshalb, welches Krankheitsbild darf denn sozusagen nur komprimiert werden und welches nicht und warum.
Wollen wir was auflösen oder noch nicht?
Ja, unbedingt. Und zwar ist es die Thrombose. Das ist das, was komprimiert werden muss. Wenn das Bindegewebe schlaff ist und die Venen im Bein drumherum flutschen und die Venenklappen deshalb nicht mehr schließen, dann muss man das schlaffe Bindegewebe komprimieren, also zusammendrücken, damit die Venen wieder straff sind und die Klappen wieder arbeiten können. Wenn ihr das bei einer PAVK macht, dann schnürt ihr die letzte funktionierende Arterie ab, was dann die Folge hat, dass der Fuß tatsächlich abstirbt. Heißt also, nur eine Thrombose darf komprimiert werden. Eine PAVK darf auf gar keinen Fall komprimiert werden, weil die Arterie ist ja schon dünn bzw. nicht gut durchblutet. Wenn ihr jetzt noch was drum wickelt, dann ist Feierabend. Dann ist es wie, wickelt euch mal Zahnseide um den Finger und wartet mal darauf, wie lange das Fingerchen vorne blau wird. Genau das gleiche macht ihr jetzt nämlich mit dem Fuß der PAVK.
Das hast du sehr schön erklärt. Hat auch was mit den Arterien und Venenlösensystem zu tun. Wunderbar. Und auch hier nicht medizinische Kompressionsstrümpfe, MKS abgekürzt, auch nicht indiziert, auch eine Kompression. Auch leichte Verbände können schon abschnürende Wirkungen haben bei der PAVK. Ganz vorsichtig. Und auch da der Wundverband sollte irgendwie nicht möglichst nichts einschnürend sein, sondern eher Duschpflaster und sanftere Sachen geklebt werden, weil die Haut auch sehr empfindlich ist. Genau, und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Kompressionsmöglichkeiten und verschiedene Arten, Kompressionsverbände zu machen, zum Beispiel nach Fischer oder der Kompressionswickelverband nach Püttner oder der Modif modifizierte Kompressionsverband nach Püttner. Aber Pütter. Das macht man oft, Pütter, genau, verkehrt ausgesprochen, Pütter. Macht man aber oft immer nur bei Akutsituationen, beziehungsweise dann bis zur Anpassung der Kompressionstherapiestrümpfe oder des Strumpfsystems.
Genau. Genau. Was auch noch ganz wichtig ist, bei der Thrombose ruhig mal die Füße ein bisschen hochlagern, dass sich das auch ein bisschen entstaut.
Und bei
auch
der anderen?
Bei der PAVK auf gar keinen Fall. Da müssen die Füße tief hängen.
Genau, weil ja der arterielle oder arteriöse Fluss gefördert werden muss und der ist natürlich mit der Schwerkraft und deswegen sollen da die Beine tief gelagert werden und bei dem anderen der venöse Rückfluss gefördert werden, deswegen da die Beine hoch gelagert werden, genau. Ansonsten gibt es natürlich verschiedene andere Sachen wie noch Thrombozyten, Aggregationshemmer, die kann man bei beiden geben, sodass man da auch guckt in die Antikoagulation und es gibt natürlich verschiedene Operationsmethoden, also man kann eine perkutane transluminale Angioplastik machen, was man ja eher bei einer PAVK machen würde, also eine die Stenose aufmachen und Umgehungskreislauf legen für die Arterien. Oder man entfernt die Thrombose, das geht ja auch quasi, indem man mit einem Katheter reingeht und probiert, die Thrombose zu entfernen.
Auch da gibt es zwei Varianten, man kann sie einmal auflösen, also mit Medikament verflüssigen oder man kommt mit einem kleinen Staubsauger und saugt es ab. Also in dem kleinen Röhrchen ist das dann wie so eine Art Staubsauger, man zertrümmert dann die Thrombose und saugt sie ab.
Ja, wichtig sind hier auch die ganzen Gerinnungshemmer-Medikamente. Da könnte man auch echt viel zu erzählen, zu Unterschied Heparin-Makomar, obwohl man auch bei Thrombose mittlerweile ja nicht so starke gibt, sondern eher auch Xarelto gibt, also was nicht so stark ist als Medikament und nicht so eine hohe Blutgerinnung macht, wo man dann auch keinen Test
machen muss. Ja, ich glaube, man schaut da immer nach der Grunderkrankung. Also da geht man ganz stark nach der Grunderkrankung, was wieso, weshalb, warum und was für ein Medikament passt dann. Aber es gäbe halt mehrere Varianten. Es gibt die Akuttherapie wie IV, Heparin oder dann eben auch später subkutan. Oder man nimmt das Ganze gleich oral zu sich als Tablette. Und auch da muss man dann eben gucken, welches Präparat eben am besten zum Patienten passt.
Und Schmerzmanagement an der Stelle nochmal zu sagen.
Unbedingt, ja. Schmerzmanagement ist ganz wichtig. Bei der Thrombose kann man auf jeden Fall ein bisschen kühlen. Bei der PAVK würde ich nicht Wärme geben. Das
auch
merken
nicht Kälte.
Genau, beides nicht. Also nicht temperaturregulierend arbeiten bei der PAVK, weil die merken das oft nicht mehr. Die sind sensibilitätsgestört in den Füßen und würden eine Erfrierung oder eine Verbrennung gar nicht richtig mitbekommen. Das heißt, da auf jeden Fall zurückgehen. Aber bei der Thrombose kann man ruhig kühlen, wenn der Patient oder die Patientin das toleriert.
Perfekto. Nächster Kompetenzbereich. Kompetenzbereich Recht. Kompetenzbereich 4 sind wir ja jetzt schon. Boah, super viel fällt mir ein, aber möchtest du starten?
Ja, ich könnte jetzt anfangen, wo der Patient wahrscheinlich anfängt, nämlich mit dem Krankenhausvertrag. Weil wenn Sie das Krankenhaus betreten, werden Sie das mit einer Überweisung wahrscheinlich tun oder eventuell als Notfall, was wir bei beiden nicht hoffen. Aber der Krankenhausvertrag, der Aufklärungsvertrag, der Arztvertrag, der steht jetzt sozusagen so im Vordergrund. Das sind so erstmal die ersten Punkte, die mir einfallen. Und dann geht es eben in den Behandlungsvertrag hinein mit dem Arzt. Also das wird halt immer so vernachlässigt. Darum finde ich das jetzt mal wichtig, dass man das auch mal anspricht. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ihr zum Beispiel einen Krankenhausvertrag abschließt, dann kann es eben auch sein, dass ihr vielleicht durch euren Job vielleicht sogar schon Patient erster Klasse seid. Wenn ihr vielleicht für ein Krankenhaus arbeitet, dann ist das manchmal so, dass ihr dann auch Chefarztbehandlung bekommt, weil ihr eben sozusagen Mitarbeiter des Krankenhauses seid. Ansonsten könnt ihr aber auch überlegen, ob ihr Zuzahler werdet. Dann werdet ihr nämlich auch so eine Art erster Klasse-Patient. Da muss man sozusagen dazu zahlen, dass man ein Zweibettzimmer bekommt und nicht in einem Vierbettzimmer landet, was ja in Berlin immer noch so ein bisschen möglich ist. Es gibt ja noch so ein paar Vierbettzimmer-Krankenhäuser. Genau, aber ihr könnt natürlich auch ganz normal ins Krankenhaus gehen und einfach den ganz normalen Krankenhausvertrag und Behandlungsvertrag unterschreiben mit den ÄrztInnen, weil sonst werdet ihr eh nicht behandelt, wenn ihr das nicht unterschreibt.
Ja, da schließt die Aufklärungspflicht auf alle Fälle an und die Dokumentationspflicht und der Datenschutz. Da hatten wir vorhin ja schon gesagt, wir brauchen Provider, also Medizinproduktegesetz und Hilfsmittelverordnung, wegen der eventuellen Kompressionstherapie und den Kompressionsstrümpfen und Dann hast du ja jetzt, wenn wir Krankenhausvertrag sagen, sind wir immer im SGB 5, also in der Krankenkasse. Ein SGB 11 brauchen wir bei beiden, glaube ich, nicht. Ich würde jetzt nicht denken, dass da einer von beiden großartig Pflegeempfängerin wird oder professionelle Pflege, Hauskrankenpflege braucht. Könnte vielleicht sein bei Maria, je nachdem, wie ausgeprägt die PHVK ist und ob da Wunden oder Amputationen anstehen. Aber das scheint ja so, als ob die noch im Stadium 1 oder 2 ist, weil sie kann ja noch shoppen. Dann braucht die eher eine Reha. Also dann sind wir ja auch eher im rehabilitativen Bereich oder einer Kur, dass sie Gehtraining bekommt und professionelle Fußpflege braucht und sowas alles. Da sind wir ja eher dann auch wieder im SGB 5, dass sie eine Anschlussheilbehandlung bekommt.
Ja, und dann haben wir sonst noch das typische Haftungsrecht, was ja für uns noch spielt. Das haben wir auch noch nie so wirklich angesprochen. Nämlich die Aufklärungspflicht vom Pflegepersonal und die Dokumentationspflicht. Hier steht das Sturzrisiko, Infektionsrisiko bei beiden im Vordergrund und eben auch die richtige Ausführung von der Behandlungspflege, die wir aufgetragen bekommen, eventuell vom Arzt. Das heißt, Haftpflicht heißt jetzt hier, dass wir sozusagen unseren Job richtig ausführen müssen, zum Beispiel bei den Medikamenten nach der 10R-Regel, dass wir auch sozusagen rechtlich abgesichert sind, falls den beiden irgendwas passieren sollte, was wir natürlich nicht hoffen.
Ja, stimmt. Also das ist natürlich auch wichtig und man ist ja oft auch von den Kliniken mit Berufshaftpflicht versichert, sodass natürlich auch Krankenkassen sich bei Behandlungsfehlern auch immer eher an die Klinik wenden. Da muss natürlich auch wieder nachgewiesen werden, wer hat dann wann wie Dienst, ist dokumentiert. Deswegen ist Dokumentieren natürlich schon sehr wichtig. Da schließt sich dann der Kreis. Sehr gute Ergänzung, stimmt, haben wir eigentlich selten erwähnt, das Haftungsrecht. Kompetenzbereich 5, Pflegewissenschaft.
Ja, das wäre der pflegewissenschaftliche ethische Part. Ich sehe jetzt hier nicht wirklich ein ethisches Dilemma, aber es macht ja nichts, einfach zu erwähnen, dass wir jedem Patienten, jede Patientin nach unserem ICD-Kodex sozusagen pflegen. Ne? Kann man ja immer noch mal erwähnen. Ansonsten sehe ich jetzt pflegewissenschaftlich eher so die Expertenstandards und oder die S3-Leitlinien im Vordergrund und die Assessments, weil jetzt hier speziell ein Pflegemodell für akute Erkrankungen eigentlich eher wenig, außer es wird jetzt was Chronisches, was man bei der PHVK überlegen könnte, dann wäre es wieder so ein Adaptionsmodell nach Callister-Roy zum Beispiel. Aber ich würde jetzt vielleicht eher mal in die Expertenstandards gucken, wo eben Schmerz eine ganz große Rolle spielt oder auch der von Wunden, wo wir ja hoffen, dass eben keine auftreten und er gar nicht erst zustande kommt, der Wund-Expertenstandard.
Ja, Expertenstandard Mobilitätsförderung wegen der Kontrakturprophylaxe, Mobilität an sich und Förderung der Mobilität und der Expertenstandard zur Sturzprophylaxe oder Sturzgefahr, wie auch immer.
Yeah.
Aber ethisch Dilemma hätte ich höchstens bei Jasmin gesehen, weil da ja die Behandlung noch so offen war, ob sie jetzt geht oder nicht geht ins Krankenhaus. Also wenn man dann zu spät geht und dann ist es natürlich auch immer so ein Dilemma, was vielleicht auch die Menschen selber so mit der Behandlung im Kopf haben, sodass ich da auch kurz dran gedacht habe. Ansonsten hatte ich auch mal mir schon aufgemacht. Deswegen gucke ich mal kurz die ganzen Behandlungsleitlinien, um es ein bisschen genauer zu benennen. Wir haben die S3-Leitlinien zu Diagnostik und Therapie und Nachsage der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Genau. Und dann hatte ich noch die S2K-Leitlinie zur medizinischen Kompressionstherapie der Extremitäten mit medizinischen Kompressionsstrumpf, MKS und fibrologischem Kompressionsverband, PKV und medizinischen adaptiven Kompressionssystemen, MAK, fand ich auch ganz spannend, da auch schon eine S2-Leitlinie gibt zur Kompressionstherapie, die man ja vielleicht an der Stelle auch mal mit erwähnen kann, weil sonst denken wir ja immer nur an die Leitlinien der Erkrankungen, aber für die Behandlung gibt es auch schon eine entsprechende Leitlinie, nicht nur für die Erkrankung an sich. Die Assessment-Instrumente hatten wir ja vorhin schon gesagt.
Also mir würde noch ein Assessment-Instrument einfallen, beziehungsweise die Stadien nach Fontaine, die sind, glaube ich, mit am aktuellsten, die sind von 2004, wo man dann diese Gangstreckenprüfung macht.
Auch gut, ja, stimmt. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir es.
Ja, möchtest du nochmal zusammenfassen, Liane?
Die Zusammenfassung.
Ich probiere es. Wir haben in der Zusammenfassung im Kompetenzbereich 1 gesagt, es braucht schon noch ein paar mehr Informationen, gerade zu den Risikofaktoren beider Damen. Und dann haben wir ja gesagt, es gibt zahlreiche Pflegediagnosen. Die vorrangigste ist natürlich die Schmerzen, dann die Immobilität oder Gefahr der Immobilität oder dem Mobilitätsdefizit. Daraus ableiten sehr, sehr viele potenzielle Pflegediagnosen wie Sturzgefahr, Dekubitusgefahr, Kontrakturgefahr. Und haben dann auch gesagt, so Richtung Kognition und Wissen und Gefühle, haben die Angst, haben die ein Wissensdefizit, wie ist deren Coping? Dann sind wir rübergegangen schon in Kompetenzbereich 2, Kommunikation, dass man hier auch viel geduldig kommunizieren soll und auch gut ein Anamnesegespräch benutzen kann. Da haben wir dann auch die entsprechenden Assessment-Instrumente schon gesagt, die man auch mit in Anamnesegespräch gut benutzen kann, um die Risikofaktoren und Gehstrecken und Schmerzen besser zu erfassen. Zum Beispiel könnte man hier, fällt mir zusätzlich ein, die NAS ja auch benutzen, um die Schmerzen gut zu erfassen der beiden Namen. Und Eisbergmodell noch und haben dann zahlreiche Beratungsinhalte zum Krankheitsbild und Behandlung aufgezählt, sind dann rüber natürlich in Kompetenzbereich 3, um hier zahlreiche Berufsgruppen wie Mediziner, Gynäkologen und Venenfachexperten, jetzt fällt mir der Fachbegriff schon wieder nicht ein. Dankeschön, Fibrologin. Und es ist spät, deswegen halt gerade einen kurzen Hänger. Therapeuten für das Bewegen, wie Physiotherapeuten, Fußpflege könnte man noch nennen. Dann hatten wir die Behandlungspflege und die Therapie an sich bei den Erkrankungen ganz intensiv. Und da ja auch die Kompressionstherapie, warum man bei welchem Krankheitsbild was machen darf und was nicht machen darf. Dann haben wir im Kompetenzbereich 4 wunderschön auch von Annette den Krankenhausvertrag oder Behandlungsvertrag, die Aufklärungspflicht und den Haftungsrecht und Haftungspflicht, sowie verschiedene andere Sachen, was ja auch bei Kompressionstherapie ja auch dann Hilfsmittelverordnung und Medizinproduktegesetz und so weiter und so fort. Letzter Kompetenzbereich, Kompetenzbereich 5. Zahlreiche Expertenstandards in der Pflegewissenschaft, nämlich Sturz, Mobilität, Schmerzen und Schmerzen, hatte ich schon gesagt, Sturz, Mobilität, ach du Mini 1 wollte ich noch sagen.
Die hoffentlich
und,
nicht auftreten.
Genau, wenn welche da sind und die hoffentlich nicht auftreten. Dann hatten wir die Behandlungsleitlinien genannt, wo es bei beiden Krankheitsbildern eine S3-Leitlinie gibt und eine S2K-Leitlinie für die Kompressionstherapie. Dann haben wir das Pflegemodell.
Adaptionsmodell nach Calista Roy.
Genau, Calista Roy. Ich hatte es noch im Kopf und habe mich nicht getraut zu sagen, bevor ich verkehrt bin. Man könnte natürlich auch die klassischen ATLs nehmen, aber ich glaube, die sind relativ selbstständig dann auch nach der Behandlung. Was haben wir denn da noch alle so schöne gehabt? Dass vielleicht ein Dilemma gibt, wenn dann bei den Patientinnen auch selber zum Umgang mit ihrem Krankheitsbild oder rechtzeitigen Behandlung oder fortlaufenden Behandlung, weil das ist ja auch nicht so einfach weg und man muss vielleicht auch seine Lebensgewohnheiten ein bisschen umstellen, um nicht weiter risikobehaftet zu sein oder Verschlimmerungen zu machen. Ergänz mich, aber ich habe nichts mehr im Kopf.
Ja, das passt ganz gut. Okay, dann haben wir es für heute eigentlich auch schon geschafft. Falls euch das nicht tief genug gegangen ist, gebt uns doch einfach gerne ein Feedback auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn oder auf unsere E-Mail-Adresse tatortpflege@web.de, denn es war ja ein Wunsch sozusagen. Also Feedback durch, ob wir eurem Wunsch dementsprechend entgegengekommen sind oder ob euch das zu flach war oder ob wir es gut gemacht haben. Und dann bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer Tschüssikowski.
Und Tschüssi oder so.
Folgt uns doch auf allen Podcast-Anbietern, die euch zur Verfügung stehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns jeden Mittwoch hört, denn wir kommen einmal die Woche raus. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok unter tatortpflege_der Podcast. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter tatortpflege@web.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Tatort Pflege.